Zumindest die meisten. Ganz vorne am rot-weißen Flatterband stand Ingo Gorzlitz von den Nordnachrichten und knipste über die Schulter eines Polizisten hinweg ein Foto nach dem anderen. Schließlich drehte er sich zu ihr um und grinste schief. Mit seinen muskulösen Armen, der sonnenstudio-gebräunten Haut und dem grauscheckigen Haar erinnerte er Gesa immer ein wenig an einen Piraten auf Beutezug.
»Du hast dir ja Zeit gelassen.«
»Dachte schon, du verpasst das Spektakel.« Nicht zum ersten Mal spielte Gesa mit dem Gedanken, Ingo einen kräftigen Tritt gegen das Schienbein zu verpassen. »Hab etwas Respekt, hier ist immerhin ein Mensch gestorben.«
»Fragt sich nur, wie?«
Ingo kratzte sich am Dreitagebart.
»Mord oder Suizid? Ich tippe ja auf Selbstmord aus Liebeskummer. Immerhin ist das hier die Brücke der Verliebten. Willst du wetten?«
Sie verdrehte die Augen. »Du bist echt unverbesserlich. Pass bloß auf, dass dich keiner von den Angehörigen hört.« Suchend sah sie sich um. Bisher schienen sich zum Glück nur schaulustige Passanten und Reporter am Ort des Unglücks zu tummeln. Niemand weinte oder wurde von den Sanitätern betreut, deren Einsatzfahrzeug gleich neben einem Polizeiwagen vor der Fußgängerbrücke parkte.
»Spielverderberin!«
Ingo zwinkerte ihr zu und wandte sich dann wieder ab, um noch mehr Fotos zu machen. Die Frage war nur, ob er überhaupt etwas damit anfangen konnte. Falls der Mann am Strick sich selbst das Leben genommen hatte, würde schließlich keiner von ihnen darüber berichten, um Nachahmungstaten zu verhindern. Ungeduldig verlagerte Gesa das Gewicht von einem Fuß auf den anderen, während sie dabei zusah, wie der Leichnam geborgen wurde. Ihre Quelle hatte nicht erwähnt, dass es sich um einen Suizid handeln könnte. Andernfalls wäre Gesa nicht vor dem Morgengrauen in aller Eile von Kranz aus aufgebrochen, obwohl sie erst um 9 Uhr in der Redaktion sein musste. Die frische Morgenluft bescherte ihr eine Gänsehaut und sie verschränkte schützend die Arme vor der Brust. Sollte sie gehen oder nicht? Die anderen blieben, also harrte sie ebenfalls aus. Die ganze Aktion könnte sich als Zeitverschwendung entpuppen. Aber womöglich wusste auch einer ihrer Kollegen mehr als sie. Andernfalls würde hier wohl kaum ein solcher Andrang herrschen. Endlich tat sich hinter der Absperrung etwas. 2 Männer trugen eine abgedeckte Bahre von der Brücke. Ihnen folgte ein gedrungener Polizist mit Schnauzbart von Mitte 50, den Gesa nur allzu gut kannte. »Herr Kracht!« Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und winkte wild mit dem Arm, damit der Hauptkommissar von der Hamburger Mordkommission sie bemerkte. Kurz stutzte Ole Kracht, dann blieb er stehen und wandte sich zu Gesa um. Augenblicklich stürzten sich sämtliche Reporter auf ihn. 2 Radiojournalisten und eine Moderatorin vom Regionalfernsehen hielten ihm auffordernd Mikrofone unter die Nase. Zahlreiche Smartphones wurden in die Höhe gehoben und versperrten Gesa die Sicht auf den Hauptkommissar. Sie war solche Ärgernisse gewohnt und ließ sich davon nicht irritieren. Stattdessen zückte sie einen zerfledderten Notizblock, der schon einen Kaffeeunfall überstanden hatte, aus ihrer Rucksacktasche und klickte die Miene ihres Kugelschreibers auf und zu, während sie darauf wartete, dass Kracht endlich ein paar Informationen an die Presse herausgab. Auch über das Verkehrsrauschen hinweg und den Lärm aus der Menge war sein lautes Räuspern deutlich zu vernehmen.
»Wie Sie sehen können, hat es vergangene Nacht oder in den frühen Morgenstunden einen tödlichen Vorfall an der Jungfernbrücke gegeben.« »Wissen Sie schon, wer der Tote ist?« fragte Ingo prompt. »Wahrscheinlich ja. Wir haben einen Ausweis gefunden und werden nun die Angehörigen kontaktieren«, erwiderte Kracht. »Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Details nennen können. Nur so viel. Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 41-jährigen Hamburger handelt.«
»Was, Selbstmord?«
fragte eine Reporterin. Gesa schüttelte im Geiste den Kopf. Kein Ermittler, der etwas auf sich hielt, würde eine solche Frage zu diesem frühen Zeitpunkt beantworten. Und ganz sicher kein alter Hase wie Kracht.
»Warten wir doch erstmal auf die Ergebnisse der Obduktion«, erwiderte der Hauptkommissar. »Zum jetzigen Zeitpunkt kann Ihnen niemand sagen, ob ein Fremdverschulden vorliegt oder nicht. Ich bitte Sie deshalb, sich mit Ihrer Berichterstattung zurückzuhalten. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist ein Nachahmungstäter.«
Gesa ließ den Stift sinken. Die ganze Aufregung war womöglich doch umsonst gewesen. Nach den Worten des Hauptkommissars zerstreute sich die Menge. Suizid galt schließlich als Tabuthema und die meisten Medienvertreter hielten sich an den Ehrenkodex, der die Berichterstattung darüber verbot. Auch Gesa wandte sich zum Gehen, zögerte dann aber. Ole Kracht arbeitete für die Mordkommission. Wieso war er überhaupt hier, wenn er davon ausging, dass sich der Mann an der Brücke selbst erhängt hatte? Sie machte einen Bogen um das Kamerateam, das gerade zusammenräumte, und holte den Hauptkommissar auf seinem Weg zu den parkenden Einsatzfahrzeugen ein. »Herr Kracht, auf ein Wort!« Er blieb stehen und musterte sie ernst.
»Frau Jansen, mir war doch so, als hätte ich Sie eben gehört.«
»Ich weiß ja, dass Sie mir keine Details verraten dürfen. Aber warum kümmern Sie sich um diesen Fall, wenn es sich höchstwahrscheinlich doch um einen Suizid handelt?«
Sein linker Mundwinkel bog sich minimal nach oben.
»Scharfsichtig wie immer. Ihnen kann man wirklich nichts vormachen. Ich bin hier, weil das jetzt schon der zweite tödliche Vorfall an dieser Brücke ist.«
Gesa zog die Augenbrauen hoch. »Der zweite? Wieso weiß ich nichts vom ersten?«
»Weil wir es geschafft haben, den aus den Medien rauszuhalten. Es schien ein klarer Fall von Suizid zu sein. Die Frau war depressiv und hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Wäre seit ihrem Tod nicht erst eine Woche vergangen, würde ich an einen Zufall glauben. Es könnte immer noch ein Zufall sein. Wobei, wenn wir uns, was die Identität des Toten angeht, nicht irren, wohl davon auszugehen ist, dass die Verstorbenen einander gekannt haben.«
»Wie kommen Sie darauf?« fragte Gesa. Kracht verzog das Gesicht.
»Das hätte ich gar nicht erwähnen sollen. Vergessen Sie es am besten schnell wieder.«
Natürlich weckte er mit dieser Äußerung erst recht ihre journalistische Neugier. »Rechnen Sie damit, dass sich noch weitere Personen an dieser Brücke erhängen?«
»Ich spekuliere nicht, sondern halte mich an die Fakten. Ich hoffe bloß, dass der Vorfall nicht in sämtlichen Zeitungen auftaucht. Dann könnte diese schöne Brücke bald zu einem Hotspot für Suizidenten werden.«
»Seien Sie unbesorgt«, erwiderte Gesa. »Solange ich nicht sicher weiß, dass ein Fremdverschulden vorliegt, schreibe ich keine einzige Zeile über all das hier.«
»Sie nicht«,
Kracht klang düster.
»Aber ich fürchte, ein paar Ihrer Kollegen haben da weniger Skrupel.«
An diesem Morgen betrat Gesa als eine der ersten das Redaktionsgebäude der Hamburger Abendpost am Gänsemarkt. Anstatt auf den Fahrstuhl zu warten, nahm sie die Treppe in den zweiten Stock. Sie hatte es eilig und sie bekam ohnehin zu wenig Bewegung durch die vielen Stunden am Schreibtisch, die ihr Job mit sich brachte. Das Großraumbüro, das sie sich mit rund 30 Kollegen teilte, war noch verwaist. Sie knipste die Tageslichtlampe an und setzte sich an ihren Platz. Zwei Tote innerhalb von nur einer Woche am selben Ort. Das klang in der Tat nach mehr als einem bloßen Zufall. Sie startete ihren Computer und rief das digitale Zeitungsarchiv auf. Innerhalb der vergangenen Tage waren hunderte Traueranzeigen bei der Hamburger Abendpost aufgegeben worden. Selbst wenn sie alle Anzeigen ausschloss, in denen von langer Krankheit die Rede war und nur die jüngeren Verstorbenen berücksichtigte, blieben noch viel zu viele Namen übrig. Nach welchen Kriterien konnte sie die Suche weiter eingrenzen? Ihr Blick schweifte zum gegenüberliegenden Schreibtisch. Dort lagen ein sorgfältig zusammengefalteter Theaterspielplan und ein Füllfederhalter samt Tintenfass, die noch aus dem 19. Jahrhundert zu stammen schienen. Diese Gegenstände waren so typisch für ihren Kollegen Björn, dass der Anblick Gesa ein Schmunzeln entlockte. Manchmal kam es ihr so vor, als ob er in einer völlig anderen Welt lebte als sie. Sie dachte an ihr kurzes Telefonat mit ihm zurück. Nachdem sie vor einigen Monaten seine Bitte um ein Date zurückgewiesen hatte, war sie besorgt gewesen, ihr berufliches Verhältnis könnte darunter leiden. Aber Björn hatte ihre Gründe verstanden und ihr Nein akzeptiert. Er schien damit besser umgehen zu können als sie selbst, denn sie verspürte noch immer ein leises Bedauern deswegen. Doch genug davon. Die Arbeit rief. Nachdenklich tippte sie sich mit dem Stift gegen das Kinn. Für einen Hafenarbeiter war der Tote vorhin zu gut gekleidet gewesen. Aber womöglich hatte er in einem der zahlreichen Büros am Hamburger Hafen sein Geld verdient. Sie musste unbedingt mehr über den Mann herausfinden.
Ein Handy klingeln riss sie aus ihren Grübeln.